Schon früher dachte ich daran, bei den Kanarienvögeln fällt es mir von neuem ein, ob ich nicht die Türe bis zu einer kleinen Spalte öffnen, Schlangen gleich ins Nebenzimmer kriechen und so auf dem Boden meine Schwester und ihr Fräulein um Ruhe bitten sollte. Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Herzlich willkommen zu Folge 4. Mein Name ist Andreas Schuster und heute geht es um die Frage, wie gehen Schreiben und Alltag zusammen? Das Eingangszitat stammt aus der kurzen Geschichte Großer Lärm von Franz Kafka, einem meiner Lieblingsautoren. Ich finde, sie beschreibt herrlich, was für eine sensible, was für eine störungsanfällige Tätigkeit das Schreiben sein kann. Und es ist nicht nur der Lärm der Mitmenschen, der uns vom Schreiben abhalten kann. Alle möglichen Faktoren waren es zum Beispiel bei mir, die mich schon häufig daran gehindert haben, im Alltag zu schreiben. Der Stress, die Verpflichtungen, andere Menschen, Termine, total viele Dinge haben es mir schwer gemacht, mein Schreiben wirklich voranzubringen. Ich hatte mir zwar vorgenommen zu schreiben, ich wollte das ganz bestimmt, doch so richtig ist es mir über viele Jahre hinweg nicht gelungen, zumindest nicht so, dass ich mit dem Schreiben tatsächlich ein Projekt fertiggestellt habe und wirklich regelmäßig bei der Sache geblieben bin. Doch die letzten 2 Jahre war auf einmal etwas anders. Ich ging zwar weiterhin meinem Brotberuf nach, ich fuhr weiterhin jeden Tag zur Arbeit und ich habe mich auch engagiert und meine Sache gut und richtig gemacht. Und doch ist es mir gelungen, unzählige Blogartikel zu verfassen, ein ganzes E-Book zum Thema Schreiben, für das ich sehr positives Feedback bekommen habe und mit dem ich viele Menschen schon weitergebracht habe in ihrem eigenen Schreiben und, worauf ich besonders stolz bin, ein ganzer Roman ist mir gelungen. Und jetzt stehe ich da und frage mich, wie habe ich das geschafft? Was hat sich in den letzten 2 Jahren verändert? Eins weiß ich ganz genau, ich habe es nicht von alleine geschafft. Ich habe bestimmte Methoden, bestimmte Techniken angewendet. Bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Herangehensweisen haben mir dabei geholfen, das Schreiben in den Alltag zu integrieren. Ich möchte dir die 12 für mich wichtigsten Aspekte vorstellen, damit auch du von ihnen profitieren kannst. Nummer 1. Klarheit über die eigenen Ziele. Eine ganz entscheidende Frage ist für mich, wozu möchtest du eigentlich schreiben? Und auch für dich kann diese Frage sehr wichtig sein, um dein Schreiben voranzubringen. Wenn dir klar ist, wozu du eigentlich ein Buch verfassen möchtest, dann hast du auch die Motivation und die Kraft, dich jeden Tag an den Schreibtisch zu setzen oder wo auch immer du gerne schreibst. Das Schreiben als Ausdruck der eigenen Bedürfnisse ist etwas sehr, sehr Kraftvolles, das dich voranbringt und dann stellt sich die Motivationsfrage gar nicht mehr so. Wenn du schreibst, um etwas über dein Leben zu erfahren oder einfach aus der Lust heraus kreativ tätig zu sein, wenn du schreibst, da du endlich einmal einen Roman verfassen möchtest und in Dialog treten möchtest, vielleicht zu deinen Lieblingsautoren, dann hast du das Bedürfnis aus dir selbst heraus und das ist eine viel, viel stärkere Kraft als Ziele, die von außen vorgegeben sind. Selbst wenn es möglich ist, dass du schreibst, weil andere dir vorgeben, dass du schreiben musst, wird das nie so kraftvoll funktionieren können und es wird viel, viel schwerer mit der Motivation. Denk zum Beispiel an deine Schulzeit oder an deine Ausbildung, an dein Studium. Wenn du eine Aufgabe, eine Hausaufgabe, eine Hausarbeit, einen Aufsatz schreiben musst, ist das schon einmal viel, viel schwieriger, als wenn du aus deinem eigenen Bedürfnis heraus schreibst und vor allem, wenn dir klar ist, warum du schreibst. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, einen Roman zu verfassen über eine bestimmte Zeit meines Lebens. Das hat sich während der Ideenfindung herauskristallisiert. Und nachdem ich mich entschlossen hatte, habe ich die Entscheidung nicht mehr in Frage gestellt. Ich habe mich jeden Tag an den Schreibtisch gesetzt. Ich habe vor allem in Ferien, in Urlaubszeiten ganz intensiv Zeit investiert und habe nicht mehr gegrübelt, ob ich das wirklich will, auch wenn es nicht immer in jedem Moment ganz einfach war. Nummer 2. Integration in den Tagesablauf. Schreiben ist eine Tätigkeit von vielen, die wir jeden Tag erledigen und das ist bei den allermeisten Menschen so. Natürlich gibt es einige wenige Autoren in Deutschland, die allein vom Schreiben leben können, aber es sollen nicht mehr als 100 sein. Alle anderen verdienen ihr Geld auch mit anderen Tätigkeiten. Manchmal haben die etwas mit dem Schreiben zu tun, manchmal sind es aber auch ganz, ganz andere Jobs. Und da das so ist und du viele Verpflichtungen hast, musst du eben das Schreiben auch als eine Tätigkeit behandeln. Das bedeutet, du musst dir überlegen, wann hast du eigentlich Zeit zum Schreiben. Schreibroutine ist etwas, das du brauchst, um deine Projekte tatsächlich nach vorne zu bringen. Sehr gut geeignet sind dafür zum Beispiel feste Schreibzeiten. Für manche funktionieren die ganz gut. Andere sind flexibler und schreiben dann, wann sie einmal dazu Zeit haben. Wichtig ist jedoch, dass du dir das vornimmst, so wie du auch andere Dinge vorhast, die du hinbekommen musst. Das heißt zum Beispiel, dass du dir das Schreiben tatsächlich in den Kalender einträgst und tatsächlich einplanst. Nummer 3. Zeitkiller identifizieren und eliminieren. Das klingt martialisch und es ist eine meiner Lieblingsherangehensweisen, mit denen es wundervoll gelingen kann, das Schreiben nach vorne zu bringen. Kennst du die Zeittorte? Das ist eine Methode, die sehr hilft, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie du mit der eigenen Zeit umgehst. Nimm dazu ein Blatt Papier, male einen Kreis und male Tortenstückchen ein. Es geht hier aber nicht um Kirsche oder um Sahne oder Schokolade, sondern es geht darum, dass du dir überlegst, wie nutzt du eigentlich die Zeit am Tag, die du hast. Je nachdem, wie viel Zeit du für was aufwendest, wird das Tortenstück kleiner oder größer. Du kannst es mit Farbe ausmalen, um zu symbolisieren, welches Tortenstück für welche Tätigkeit steht, oder du kannst es einfach dazu schreiben. Nun schau dir an, was für eine Zeittorte entstanden ist und überleg dir, ob du tatsächlich für die dicksten Stücke so viel Zeit aufwenden möchtest, wie du jeden Tag aufwendest. Ich zum Beispiel tendiere dazu, im Internet auf Nachrichtenseiten zu gehen und alle möglichen Artikel zu lesen, die mich gar nicht unbedingt interessieren. Dafür verwende ich eine Stunde am Tag vielleicht. Manchmal auch zwei, manchmal Gott sei Dank auch überhaupt keine Zeit. Wenn ich das auf meiner Zeittorte anschaue, dann denke ich mir, oh Mann, das ist mir echt zu viel. Das interessiert mich gar nicht. Es ist mehr so eine Verdrängungstaktik. Es ist mein Bedürfnis danach, in Ruhe etwas entspannt machen zu können. Doch de facto werde ich diesem Bedürfnis nach Ruhe mit anderen Tätigkeiten viel, viel besser gerecht. Es würde mir viel besser tun, ein bisschen spazieren zu gehen oder ein wenig zu schlafen oder ein Buch zu lesen, auf das ich wirklich Lust habe. Und stattdessen surfe ich eben sinnlos im Internet herum. Wenn ich mir das einmal klar mache und überhaupt erst auf diese Zeittorte sehe, habe ich die Chance, auch etwas gegen diese Zeitkiller zu tun. Denn danach ärgere ich mich bloß und merke, oh, wo ist die Zeit dahin? Ich hätte sie eigentlich anders verwenden wollen. Doch wie schafft man es? Wenn einem einmal klar ist, was so ein Zeitkiller ist, ist der Zeitkiller damit ja noch nicht eliminiert. Wichtig ist es, realistische Vorhaben zu gestalten. Das bedeutet, nicht zu viel vornehmen an einem Tag. So kann es passieren, dass man überhaupt nicht so unter Druck gerät und Lust hat auf Zeitkiller, auf Verdrängungsstrategien. Hilfreich sind manchmal sogar auch Warnzettel. Ich habe mir so einen Zettel an den Computerbildschirm geklebt und jetzt ist mir bewusst, nein, du sollst zumindest nicht zu lange einfach sinnlos herumsurfen und es hilft auch. Ich habe es zumindest präsent und vor Augen. Eine gute Methode sind auch Belohnungen, wenn es gut läuft und für das Schreiben ganz konkret dem Schreiben Priorität einzuräumen. Das heißt, wenn es möglich ist, zuerst am Tag zu schreiben oder zumindest vor anderen Tätigkeiten, die ablenken und die dich nicht weiterbringen. Nummer 4, Schreiburlaube etablieren. Da könnte man denken, oh, das widerspricht sich, es geht ja eigentlich in dieser Sendung darum, wie Schreiben und Alltag miteinander zu verbinden sind und plötzlich spreche ich von Schreiburlaub. Ich will damit nicht sagen, dass du nicht im Alltag schreiben kannst. Ich will damit nicht behaupten, dass du viele Wochen am Stück brauchst, Monate vielleicht sogar, um tatsächlich große Projekte hinzubekommen. Und doch, es ist verdammt hilfreich, ein paar Tage oder sogar ein paar Wochen das Schreiben ins Zentrum stellen zu können. Wenn du immer nur nebenher schreibst, wenn du immer zur Arbeit gehen musst und immer nur ein halbes Stündchen, ein Stündchen im Alltag Zeit findest, um dich um dein Projekt zu kümmern, ist es verdammt hart, es wirklich voranzubringen. Nutze die Urlaube, nutze die Wochenenden, nutze vielleicht manchmal Monate zwischen einem Job oder die Möglichkeit, die du hast, um einmal ein Stück konzentriert an etwas zu arbeiten. Und es wird dir auch helfen, um danach das Schreiben besser in den Alltag zu integrieren. Ich habe zum Beispiel die Sommerferien sehr gerne fürs Schreiben reserviert, sodass ich weiß, 3-4 Wochen lang ist das Schreiben wirklich meine Hauptaufgabe. Dadurch bin ich besser in einem Projekt drin und kann auch im Alltag das Ganze so fortführen. Versuche es, probier es aus, vielleicht ist es auch etwas für dich. Nummer 5. Konsequent sein. Ich habe einen Vertrag mit mir selbst geschlossen. Sobald ich ein Projekt verfolge, denke ich nicht mehr ernsthaft darüber nach, ob ich es schreiben will, sondern mache einfach weiter. Möglichst konkret sollte ein solcher Vertrag sein. Das heißt, in welchem Zeitraum sollte was geschafft werden? Und es geht darum, sich dabei sinnvolle, motivierende Schreibziele zu setzen. Dann ist es nicht mehr jeden Tag von Neuem die Frage, ob es einem gelingt, etwas fertig zu bringen, sondern es wird überhaupt nicht mehr mit sich selbst diskutiert. Nummer 6. Einen Werkzeugkoffer gegen Schreibblockaden anlegen. Ich habe die besten Tricks gegen Schreibblockaden in einem Artikel, der sehr oft geteilt wurde und sehr gelobt wurde, zusammengestellt. Den werde ich dir in den Shownotes verlinken. Dabei ist auch ein schönes PDF, kannst du dir ausdrucken, am besten an den Schreibtisch kleben, an die Wand kleben, und sobald eine Schreibblockade kommt, nutzt du eine der Methoden, einen der Tricks, und die Schreibblockaden sind kein Thema mehr. Ein Werkzeugkoffer bedeutet, dass du alles einmal ausprobierst und dann für dich die Schreibblockaden dir aneignest, die für dich am besten funktionieren. Wenn du das eine Zeit lang machst, wird sich das Problem der Schreibblockaden vermutlich zum Großteil von alleine erledigen. Du hast ein paar Werkzeuge einfach intuitiv drauf. Manche passen besser zu dir, manche schlechter, aber die, die wirklich zu dir passen, werden dann in deine Techniken, in dein Schreibverfahren wie in Fleisch und Blut übergehen. Nummer 7. Mit anderen zusammenschreiben. Schreiben kann ein Dialog sein. Du wirst durch die Ideen anderer, durch ihre Motivation, durch ihre Kraft inspiriert und du kannst andere inspirieren. Eine sehr schöne Möglichkeit ist es auch, Ideen zu sammeln, wie man ein Schreibprojekt überarbeiten könnte, welche Potenziale in einem konkreten Text stecken, aber auch zu erkennen, was überhaupt gelungen ist. Möglichkeiten sind dabei Schreibseminare. Du kannst gern auf meiner Seite meine aktuellen Angebote anschauen und ich würde mich freuen, dich in einem solchen begrüßen zu dürfen. Aber auch Gleichgesinnte in Gruppen, die kein Geld kosten, sind eine Möglichkeit. Zum Beispiel kannst du durch soziale Netzwerke Gleichgesinnte finden, die auch Lust haben zu schreiben. Natürlich haben beide Möglichkeiten Vor- und Nachteile. Schreibseminare kosten einfach ein wenig Geld. Andererseits kannst du dort auch Profi-Tipps bekommen und kannst dein Schreiben wirklich voranbringen. Beides ist schön, probier am besten einfach mal beides aus. Nummer 8. Vorsichtig sein mit anderen Menschen. Gerade erzähle ich davon, wie toll es ist, gemeinsam zu schreiben und sich zu bereichern, und jetzt sage ich auf einmal, man sollte vorsichtig sein vor anderen Menschen? Kennst du diese gefährlichen Situationen, wenn du einen Text vorliest oder davon erzählst, dass du schreibst und ein Kommentar kommt, der dich runterzieht? Sehr viele erzählen mir davon und sehr viele halten deswegen mit ihrem Schreiben ein wenig hinterm Berg, haben Angst und sind vorsichtig, gerade wenn sie sich von ihrem Schreiben etwas versprechen und damit noch weiterkommen wollen. Das bedeutet, überleg dir einfach, von wem du eine Rückmeldung haben willst. Überleg dir, wer dir wirklich einen Tipp geben kann, der dir weiterhilft. Es bringt nichts, Bestätigung von außen holen zu wollen. Es bringt nichts, beliebigen Leuten deine Texte zu zeigen. Viel, viel hilfreicher ist es, wenn du dir überlegst, wer sich wirklich ein wenig auskennt mit dem Schreiben und wer deine Texte wertschätzen kann und auch eine Ahnung von dem Genre hast, in dem du schreibst, selbst Fantasy-Romane liest, wenn du Fantasy schreibst, oder sich ein wenig mit Krimis auskennt. Und dann zieh diese Menschen ins Vertrauen und sag ihnen auch, was du von ihnen willst beim Feedback, warum du sie danach fragst. Dann kann es tatsächlich hilfreich sein. Nummer 9. Nicht an den Genie-Mythos glauben. Gerade in Deutschland haben wir mit Schiller und Goethe und all den Dichterdenkmälern, die in deutschen Fußgängerzonen stehen oder auf irgendwelchen Pferden reiten, den Genie-Mythos unglaublich verinnerlicht. Viele meinen, das Schreiben sei etwas, mit dem wir geboren sind. Es kommt vielen fast vor wie eine Art von göttlicher Erleuchtung, wenn sie einen Roman lesen, der ihnen gefällt und der großartig ist. Und sie vergessen dabei, wie viele Überarbeitungsschritte in jedem gelungenen Text stecken. Übung macht den Meister, auch wenn unser Schaffen immer eine Kombination unserer Anlage und unserer Lebenspraxis ist. Natürlich gibt es begabtere und weniger begabte Menschen, aber am allerwichtigsten ist es, sich kontinuierlich mit dem Schreiben zu beschäftigen. Wenn du Lust hast zu schreiben, dann bist du auch talentiert, sonst würde es dir überhaupt nicht gefallen. Uns gefallen immer die Dinge, zu denen wir einen Hang haben und die uns liegen. Das heißt, glaub nicht an den Genie-Mythos, sondern sei dir dessen bewusst, was die Schreibpraxis ausmacht. Nummer 10. Den Schreibprozess genießen. Es ist nicht gut, immer auf das Ende zu zielen. Wenn dein Wunsch ist, einen Roman in der Hand zu halten, auf dem dein Name steht als Autor, ist das zwar schön, es wird dich jedoch im Alltag nicht weiterbringen. Du solltest vielmehr sehen, dass der Weg auch das Ziel ist. Doch wie kann das gelingen, wenn du wirklich Lust hast, ein Buch in der Hand zu halten? Mach eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf und überleg dir, was bringt es dir, wenn du die ganze Zeit an das Ende denkst? Es bringt dir nämlich gar nichts. Es sollte ja wirklich gut werden, was du machst. Und wenn du im Kopf schon ganz woanders bist und dir überlegst, wie positive Presserezensionen über deinen Roman schreiben oder dich vielleicht deine Freunde toll finden, dann bist du nicht tatsächlich beim Schreiben. Genieße den Prozess und dann wird auch das, was du schreibst, wirklich gut. Nummer 11. Schreiben und Leben als Einheit denken. Schreiben und Alltag klingt ein wenig nach einem Gegensatz. Wenn ich frage, wie kann man Schreiben in den Alltag integrieren, dann setze ich damit voraus, dass es schwierig sein könnte, das Schreiben in den Alltag zu integrieren. Das muss aber nicht so sein. Schreiben und Leben sollten nicht gegeneinander stehen. Wenn du Schreiben und Leben als Einheit denkst, dann siehst du, dass sich das Ganze bereichern kann. Natürlich hat es einen Vorteil zu sehen, dass es nicht immer einfach ist, das Schreiben in das Leben zu integrieren. So versuchst du Termine dafür zu finden, eine Schreibroutine zu etablieren und so weiter. Wenn du aber auch siehst, dass sich Schreiben und Leben bereichern können, dann kann das Schreiben auch ein Ausgleich für den stressigen Alltag sein. Und dein Alltag und all die Erfahrungen in deinem Leben können Inspiration für dein Schreiben bieten. Dein Job hält dich nicht nur davon ab, zu schreiben. Er bietet dir auch ganz viele Erlebnisse mit anderen Menschen, Konfliktsituationen, Gespräche, neue Ideen, die du in deine Texte einbauen kannst. All das Empfinden im Alltag, alle Emotionen, alle Handlungen, alle Erlebnisse sind das Material für deine Texte. Denke, Schreiben und Leben als Einheit und du wirst gelassener. Nummer 12, das Schreiben zur Herzensangelegenheit machen. Mein letzter und, wie ich finde, wichtigster Tipp für dein Schreiben. Suche nach deinen eigenen Themen. Frage dich, was dir wirklich wichtig ist und worüber du tatsächlich schreiben möchtest. Solange du irgendwelchen Trends nachrennst und dir überlegst, was ist gerade modern oder was kommt gut an beim Leser, bist du nicht wirklich bei dir. Dann wird es auch schwer, das Schreiben in den Alltag zu integrieren, denn es ist nur eine weitere Pflicht, die du dir aufbürgst. Wenn du jedoch authentisch schreibst, wenn du dich tatsächlich mit deinen Lebensthemen auseinandersetzt, hat das ganz positive Auswirkungen auf dein Schreiben und auf dein Leben insgesamt. Du entwickelst dich weiter, das Schreiben wird nicht nur zu einer kreativen Spaßtätigkeit, sondern immer, egal ob du über dein Leben schreibst oder rein fiktional, auch zu einem Stück Persönlichkeitsentwicklung. Und du produzierst Texte, an denen du tatsächlich selbst Spaß hast. Und wenn du beim Schreiben Spaß hast, wird dein Leser am Ende auch beim Lesen Spaß haben. Deswegen mach das Schreiben zu deiner Herzensangelegenheit und es wird dir auch gelingen, es in den Alltag zu integrieren. So, das war Nummer 12. Ich hoffe, du nimmst von den 12 Ideen ein paar mit, um dem Schreiben genügend Platz in deinem Leben zuzuerkennen. In diesem Sinn, mach's gut und schreib schön. Bis zum nächsten Mal.